BBAG. Für Fans, für alle Ligen. Dein Podcast. Herzlich willkommen bei der dritten Episode von BBAG, der Podcast. Hier geht es um Menschen mit Behinderungen und um den Fußball. Auf der organisatorischen Ebene, aber auch auf der emotionalen. Es wird wie immer persönlich, auch ein wenig historisch und ein Jubiläum gibt es auch. Immer porträtieren wir in unserem Podcast auch diejenigen, die für Menschen mit Behinderungen da sind, ob während des Stadionbesuchs oder jenseits der 90 Minuten. Wie zum Beispiel Fanny Boyen. Sie arbeitet hauptamtlich im Team Fankultur des HSV und ist Fanbeauftragte mit dem Schwerpunkt Inklusion. Was das alles beinhaltet, kann sie am besten selbst erzählen im Gespräch mit Heinz Schindler. Dabei geht es auch um einen Glücksfall und um letzte Wünsche.
Fanny Boyen, Fanbeauftragte mit Schwerpunkt Inklusion. Ist das Beruf, Berufung oder wie muss man dafür drauf sein?
Das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich die Mischung aus allem. Ein Stück weit auch Berufung, würde ich sagen. Also ich bin Krankenschwester, habe das gelernt und hatte schon immer ein großes Fußballinteresse. Und von daher kommen irgendwie alle Sachen zusammen. Ich habe dann auch Pflege studiert, bin Diplom-Pflegewirtin und habe dann irgendwann geguckt, dass man, oder in der Hoffnung, man kann beides verbinden, also Pflegehintergrund zusammen mit Fußball. Und das hat nicht lange gedauert und dann bot sich praktisch diese Stelle beim HSV als damals noch Behinderten-Fanbeauftragte. Und das war für mich die ideale Verbindung. Und dass das dann geklappt hat, war bis heute ein ganz, ganz großes Glück.
Fußball ist dann auch immer HSV oder auch mal ein anderer Verein?
Also ich lebe seit über 20 Jahren hier in Hamburg und von daher war es eigentlich von vornherein der HSV. Und ich hatte hier schon eine Dauerkarte. Da war noch gar nicht darüber nachzudenken, dass ich hier vielleicht mal irgendwann beruflich tätig sein werde. Und bin hier schon regelmäßig mit meinem Mann ins Stadion gegangen. Von daher gab es für mich da keine andere Frage.
In diesem Team Fankultur sind da eigentlich alle ähnlich vorgebildet? Gerade eben, was Arbeit mit Menschen mit Behinderung angeht.
Also wir sind praktisch eine bunte Mischung, kann man so sagen. Mittlerweile sind wir 7 Leute im Bereich Fankultur und viele, die Sozialpädagogik, soziale Arbeit studiert haben. Also die Mischung ist da schon sehr bunt, aber mit dem medizinisch-pflegerischen Hintergrund, da bin ich die Einzige und betreue auch als Einzige den Inklusionsbereich mit, obwohl wir da im sehr, sehr engen Austausch stehen und man einfach auch sensibilisiert ist für, ich sag mal in Anführungsstrichen, die anderen Themen. Und meine Kollegen können auch sehr gut Auskunft geben mittlerweile, wenn ich mal nicht da bin.
Das heißt aber auch im konkreten Fall hat sich da wirklich das gefunden, was dann zusammenpasst. Die Vorbildung und der HSV, der jemand brauchte.
Richtig, genau. Ein Glückstreffer.
Gerade in einer Zeit, wo man vielleicht auch mal entdeckt hat, dass nicht immer alles so im Ehrenamt zu machen ist.
Ja, richtig. Also das zieht sich ja bis heute so durch. Und ich sehe es ja auch immer auf Tagungen, dass viele Kollegen das immer noch im Ehrenamt machen. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Also die Arbeit, die da geleistet wird, ist einfach enorm, das nebenbei auf die Beine zu stellen. Und ich sehe einfach, was hier so los ist. Und dass ich das als festangestellte Stelle hier machen darf und viele Projekte umsetzen darf, ist einfach ein großes Glück. Aber wenn ich mir dann immer wieder vor Augen führe, dass eben meine Kollegen das ehrenamtlich machen, das ist einfach fantastisch und sehr beeindruckend.
Das ist fantastisch, kommt aber natürlich auch irgendwann an eine gewisse Grenze.
Na klar, also die machen das wirklich aus Berufung, aus Leidenschaft, aber es kommt natürlich an Grenzen und deshalb ist das eben auch noch alles unterschiedlich weit vorangeschritten, auch diese ganzen Themen. Und ich darf natürlich da auch viel mehr machen, dadurch, dass ich eben 30 Stunden in der Woche hier tätig sein darf. Das merkt man dann, ne, an den Themen, die so vorangetrieben werden.
Was macht man in dem Job dann konkret am Spieltag? Setzen wir mal voraus, das dürfen wieder Fans im Stadion natürlich.
Ja, am Spieltag ist man natürlich präsent, klar. Also an Heimspieltagen sagen, es ist mehr als ein ganzer Arbeitstag, der hier vor Ort stattfindet. Also es geht morgens los, dass ich hier vor Ort bin, das Ganze organisiere und im Vorfeld schon Fragen beantworte. Also es sind ja nicht nur die Leute, die ins Stadion kommen und eine Dauerkarte haben und genau wissen, was hier los ist. Also es betrifft ja auch Menschen, die zum ersten Mal ins Stadion kommen, die eine Behinderung haben und eben nicht wissen, welchen Eingang sie nutzen, wie sie ins Stadion kommen, wie die Anfahrt ist. Und am Heimspieltag selber ist es so, dass ich praktisch an jedem Eingang dann tätig bin und speziell an unserem barrierefreien Eingang mit den Helfern vor Ort spreche, mit den Ordnern spreche, wir im ständigen Austausch sind, ich natürlich auch die Fans begrüße, wenn sie dann reinkommen, wir kennen uns mittlerweile untereinander und dann eben auch die einzelnen Bereiche abgehe, also das heißt eben auf unseren Rollstuhlpodesten da bin, oben im Bereich der Blinden- und Sehbehindertenreportage, im Gehörlosenblock, also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben unsere Eagle, unser Fanclub für seelisch und geistig behinderte Fans, bin da dann vor Ort und halt so einen kleinen Klönschnack mit denen. Also das ist sehr nett, aber mit Anpfiff, muss man sagen, hat sich das dann so ein bisschen wieder gelegt, weil dann will jeder wirklich Spiel gucken und seine Ruhe haben.
Und vom Spiel kriegt man auch was mit oder guckt man das dann abends irgendwann?
Das guckt man in der Tat abends. Also da kriegt man nicht wirklich viel von. Vielleicht, wenn es hochkommt, so die letzten 10 Minuten, aber nee, also so ein Spiel verfolge ich eigentlich nicht live hier im Stadion.
Stichwort war eben Ordner. Die sind nicht überall gleich sensibel. Habe ich jedenfalls festgestellt. Ich denke mal, das wird in dem Bereich von Menschen mit Behinderung ganz ähnlich sein. Ja. Wie kriegt man das hin?
Die Beobachtung habe ich auch gemacht, gleich in meinem ersten Jahr hier. Damals war auch auf Tagungen das Thema immer wieder Ordnerschulung, weil ich glaube, die Sensibilität erreicht man nur, indem man die Ordner schult. Dann habe ich mir überlegt, dann müsste man viel mehr machen, weil die Erfahrung habe ich hier auch vor Ort gesammelt und habe mich dann auf den Weg begeben, ein Ordnerschulungskonzept zu entwickeln. Das ist eben das Handbuch sozusagen, was dann entstanden ist, Inklusion im Fußballstadion. Das ist eine wissenschaftliche Dokumentation. Ich habe das zusammen gemacht mit Studierenden der AW Hamburg, die haben die Fans mit Behinderung gefragt, wie sie das einschätzen, die Kommunikation beispielsweise einschätzen, den Austausch, das Erleben hier vor Ort. Und aus diesen Daten sozusagen habe ich ein Schulungskonzept entwickelt. Das heißt, ich habe die Ordner hier vor Ort geschult im Stadion. Die Schulung setzte sich zusammen aus einem theoretischen Part, einem praktischen Part. Den praktischen Part haben wiederum unsere Fans mit Behinderung übernommen, weil das sind unsere Experten. Wir haben ganz viel über Berührung, über Begegnung gemacht an diesem Schulungstag. Und die Ordner sind praktisch rausgegangen, haben gedacht und gesagt und uns die Rückmeldung gegeben. Also das war richtig gut und man hat praktisch während der Schulung gemerkt, dass viele Sachen einfach auch unbekannt sind. Also ein Ordner fragte mich beispielsweise während der Schulung, wir haben blinde Fans hier, das wussten wir ja noch gar nicht. So, und dieses Schulungskonzept ist im Grunde dann übertragbar auf alle anderen Gruppen eben auch. Also wir machen das auch mit Helfern, wir machen das auch mit Mitarbeitern und wir sind jetzt auch schon losgegangen und haben die Behindertenfanbeauftragten geschult, der Vereine, dass die wiederum praktisch die Trainer sind für ihre eigenen Ordner und die Schulung dann intern durchführen können. Und das haben wir eben mit meinem Konzept gemacht, was da entstanden ist.
Ich stelle mir das irgendwie seltsam vor, wenn diese, ich sage jetzt mal, verhinderten Preisboxer da vor einem stehen und einem zuhören und das auch umsetzen.
Die setzen das sehr wohl um. Die sind auch sehr sensibilisiert für dieses Thema. Sie waren total interessiert. Ein Beispiel, da war ein Fan vor Ort, der gehörlos ist und hat so einige Grundbegriffe der Gebärdensprache auch gezeigt. Also was bedeutet Block, was bedeutet Toilette, was bedeutet Shuttlebus, so einige Grundbegriffe, guten Tag. Da waren die so interessiert und haben mitgemacht und das denkt man gar nicht, wenn man sie dann auch teilweise vor Ort hier erlebt und das war wirklich sehr beeindruckend und das hat auch praktisch dann auch diese Schulung gezeigt. Die Bindung war natürlich auch nochmal eine ganz andere. Man kannte sich, die kannten mich viel besser, wussten, wer auch Ansprechperson ist, wenn wirklich hier auch in einer Einlasssituation was passiert, aber die sind total sensibilisiert für dieses Thema und wir konnten einfach auch unheimlich viel Wissen vermitteln, das was vorher einfach nicht bekannt war und Prozesse funktionieren jetzt einfach auch nochmal viel besser und viel einfacher.
Das heißt auch, diese pädagogische Vorbildung schlägt da mal wieder durch, ne?
Bisschen schon, ja.
Das muss ein unglaublicher Vorteil sein, vor allem eben auch, wenn man das wirklich einbringen kann in die Tätigkeit.
Ja, total. Also das gehört ja mit zu diesem Glücksgriff, dass man im Grunde das, was ich da während des Studiums erworben habe, auch an pädagogischen Fachwissen, ich habe auch lange in der Schule dann gearbeitet als Pflegepädagogin. Das sind ja alles die Sachen, die man hier wunderbar mit einbringen kann.
Wie weit wird der Begriff Fankultur hier denn definiert?
Also wir sind natürlich als HSV ein Verein mit einer sehr breiten Fankultur. Wir haben ja fast 1200 offizielle Fanclubs. Wir haben Fanclubs dabei, die es schon seit 40, 45 Jahren gibt mittlerweile. Wir haben ganz neue Fanclubs dabei. Wir haben ganz junge Fanclubs dabei, also auch das Durchschnittsalter von 17, 18 Jahren. Das ist eine andere Fankultur, als es ein Fanclub hat, den es schon seit 45 Jahren gibt. Es gibt unsere Kunden als Teil der Fankultur. Es gibt natürlich die Ultraszene. Und das ist einfach eine ganz, ganz breite Mischung, denen wir natürlich allen irgendwie gerecht werden wollen. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung, aber sehr spannend.
Wo ist der gemeinsame Nenner? Der Torschrei dann einfach im Stadion oder doch mehr?
Das Fußballerlebnis, muss man ganz klar sagen. Das Zusammenkommen hier im Stadion, die Atmosphäre hier im Fußballstadion und der Austausch. Das ist einfach dieser Fußball an sich, der verbindet, und das merkt man.
Es waren die letzten Jahre ja für den HSV nicht immer ganz so easy. Schlägt sich das dann auch in der Arbeit nieder?
Das merkt man schon an Rückmeldungen auch. Und die Leute sind einfach zufriedener und gelassener, wenn es einfach auch eine Phase ist, die sportlich erfolgreicher ist. Und es häufen sich natürlich Mails auch, die schon ein bisschen frustrierter sind, was natürlich ganz, ganz klar ist, wenn es ihm sportlich nicht ganz so gut läuft. Und das merkt sich und schlägt sich auch auf unsere Arbeit nieder, ganz klar.
Es sind ja nun tolle Projekte am Start, die vielleicht man nicht auf den ersten Blick vermuten würde, ob es der Erinnerungskoffer sei oder meinetwegen auch die Trauerarbeit. Da hat man ja einiges vor. Trauerarbeit und Fußball verbindet man nicht auf Anhieb miteinander.
Das ist richtig und das ist genau die Herausforderung dabei. Also das sind ja sowieso bei ganz vielen Themen, die wir hier bearbeiten, oftmals ja so, dass man das gar nicht mit dem Fußball zusammenbringt. Das ist ja beim Erinnerungskoffer genauso gewesen, dass man am Anfang schon gefragt wurde, was hat das dann mit dem Fußballkontext zu tun? Und genauso ist es mit der Trauerarbeit auch. Wir haben uns da lange schon mit auseinandergesetzt mit dieser Thematik. Es gab vereinzelt immer mal wieder Themen. Also es gibt Fans, die anrufen und fragen, wie sieht's eigentlich aus? Da ist jemand verstorben aus der Familie, gibt's eine Urne mit dem HSV-Zeichen beispielsweise drauf. Wir haben einen Friedhof bei uns gegenüber. Das haben ja auch nicht so viele Vereine. Und so gab es schon in der Vergangenheit ganz, ganz viele Berührungspunkte, die genau mit dieser Thematik praktisch einherging. Wir haben ganz viele Anfragen, die den letzten Wunsch betreffen. So, und das sind so Sachen, die haben wir bislang immer mal gemacht, auch sehr zufällig immer mal wieder gemacht. Und jetzt war es einfach mal an der Zeit, da einen sehr professionellen Weg zu gehen und zu sagen, wir müssen die ganzen Aktionen, die wir hier schon haben, das Ganze, was wir an Rahmenbedingungen hier haben, einfach noch besser bündeln und das alles in ein Projekt eingießen. Und so haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht, das ganze Projekt einfach mal zu starten.
Gerade wenn es um letzten Wunsch geht, kann ich mir gut vorstellen, da kommen dann auch Geschichten, die an einen herangetragen werden, die man nicht unbedingt aus den Klamotten schüttelt.
Das ist richtig, genau. Und da glaube ich, also durch meine Erfahrung in der Pflege, auch im Rettungsdienst, bringe ich da, glaube ich, auch schon ein bisschen Hintergrundwissen auch einfach mit und kann das auch mittlerweile ganz gut einschätzen, was teilweise da für Wünsche kommen. Das ist unglaublich. Und da sind wir natürlich in der Pflicht, die auch so zu erfüllen.
Ich denke da gerade auch an diejenigen, die halt diese Wünsche erfüllen und im Team eben arbeiten, die damit ja vielleicht das erste Mal konfrontiert werden. Wie kann man da denn mit umgehen?
Man kann viel durch Gespräche, glaube ich, da erreichen, durch den gemeinsamen Austausch. Und wenn man einfach sieht, dass man das weiterentwickelt, dass man auch da nochmal eine ganz andere Position einnimmt. Und eben ein letzter Wunsch, das ist so ein Projekt von einer Gruppe. Also wir arbeiten mit zwei Studierendengruppen zusammen, weil sich einfach so viele Studierende gemeldet haben, die an dieser Thematik arbeiten möchten. Und so sind am Ende zwei Gruppen entstanden. Da stehen wir alle im Austausch und die erzählen aus ihrem Pflegekontext davon. Und ich glaube, so kann man da auch nochmal ganz viele Barrieren überwinden und nochmal ein ganz anderes Gefühl für entwickeln.
Was soll am Ende von diesem Projekt stehen, auch wenn die Studierenden dann eben nicht mehr da mit bei sind?
Also wir möchten natürlich den letzten Wunsch, so gut es geht, erfüllen. Ein großes Thema ist eben das Heimspiel sozusagen. Also das sind ja auch die Wünsche, die immer wieder angefragt werden. Und so ist jetzt im Rahmen des Fachprojektes auch die Möglichkeit geboren, auch eine Museumsführung anzubieten, eine Stadionführung anzubieten, auch einen Rundgang anzubieten, um sich nochmal zu verewigen im Stadion. Es wird wahrscheinlich auch eine Wand geben, wo eben derjenige seinen Handabdruck lassen kann im Stadion, um zu zeigen, hier war ich und das war mein letzter Wunsch. Und ich habe schon Jahre vorher hier in meinem Stadion, habe da einen Platz gehabt und man kann den Platz nochmal abgehen, wo er eben zu seiner Dauerkartenzeit gesessen hat. Das sind so Sachen, die wir praktisch damit damit eingebettet haben, die zukünftig möglich sein werden. Aber, und wenn es eben ganz, ganz schlecht ist und das eben gar nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen möglich ist, hier überhaupt den Weg herzufinden, werden wir zukünftig eben auch Grußbotschaften beispielsweise anbieten können. Das heißt, dass wir eben auch eventuell von Fußballprofis beispielsweise da nochmal einen Gruß rausschicken können, auch nochmal als letzten Wunsch vom Lieblingsspieler beispielsweise.
Das wollte ich gerade fragen. Wie weit kann man da Spieler oder auch frühere Spieler mit einbinden?
Das überlegen wir gerade alles. Die Ideen sind da, aber das muss sich stückweise entwickeln, aber es ist durchaus eben auch Bestandteil dieses letzten Wunsches. Also das heißt ja auch nicht nur, dass man praktisch den hier im Stadion erfüllen muss, sondern dass man auch in Pflegeeinrichtungen gehen kann zukünftig und dass prominente Fußballer auch durchaus irgendwann mal in die Pflegeeinrichtung gehen und denjenigen besuchen, weil es eben jahrelang der Lieblingsspieler war.
Da gibt es ganz viele Sachen, die eben schon angeschoben wurden, noch angeschoben werden. Jetzt frage ich mal so ganz blöd, wer trägt das eigentlich dann mit, wenn Sie dermaßen engagiert sind? Fängt das zu Hause jemand auf und sagt, mach du mal?
Genau, also ich glaube, sonst wäre es gar nicht möglich. Natürlich, man braucht die Familie im Hintergrund, die das Ganze mit unterstützt. Und das habe ich Gott sei Dank und kann mich hier frei entfalten und kann viel machen. Aber da habe ich eine ganz, ganz große Unterstützung zu Hause, na klar.
Unterstützung im Sinne von Rückenfreiheiten oder auch im Sinne von Korrektiv, dass man sagt, Fanny, das Leben ist kein Fußball?
Beides. Also natürlich, in erster Linie natürlich Rückenfreiheiten, wenn es einfach lange Tage sind. Also ich bin ja auch immer mal mit auf Auswärtsspielen, dann ist man auch schnell mal einen ganzen Tag unterwegs. Das ist natürlich die eine Seite, aber zur anderen Seite auch dieses immer wieder auch Bodenständige und zurückholen und zu sagen, es dreht sich eben nicht alles nur um Fußball. Also ich habe den Mann zu Hause, ich habe zwei Jungs zu Hause, die gerade die beiden Jungs da sehr, sehr Fußball interessiert sind, wo man schnell Gefahr läuft, dass man sich doch sehr ausgiebig über Fußball austauscht und nicht nur eben über Fußball, sondern alles, was damit einhergeht, eben auch. Ich habe einen fast 18-jährigen Sohn, der auch hinter die Fassade mittlerweile sehr gut gucken kann und sich auch für Themen interessiert, die damit eben einhergehen. So, und da steht man dann schon im sehr, sehr engen Austausch und deswegen bin ich da schon sehr dankbar, dass ich da einen Mann an meiner Seite habe, der uns dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt und dann eben auch mal sagt, das ist eben nicht alles nur Fußball und jetzt gibt's auch mal andere Themen.
Dann pfeifen wir auch mal ab. Danke erstmal.
Ja, gerne.
Rundes Jubiläum feiert in diesem Jahr der Fanclub BVB Blind Date aus Dortmund. Und wie es das Wortspiel schon vermuten lässt, es ist ein Fanclub für Blinde und Sehbehinderte. Aber nicht ausschließlich, wie der Vorstand unter Beweis stellt. Die erste Vorsitzende, Daniela Schmidt, ist stark in ihrem Sehvermögen eingeschränkt. Ihr Mann Jürgen sieht und ist zweiter Vorsitzender. Im Interview mit Heinz Schindler berichten beide von einem Ehrenmitglied aus Dortmunder Spielerkreisen, vom Kontakt mit der BBAG, der im Standesamt endete, und von einem Deckel in Monaco. Zuerst aber erzählt Daniela, seit wann genau es nun BVB Blind Date gibt.
Kein Aprilscherz, seit dem 1.4.2002.
Wie kam das denn da zur Gründung? Man muss sich ja erstmal finden, wenn es geht per Blind Date.
Ja, wir waren ein paar Leute, die sich wieder getroffen haben, waren gemeinsam in einer Schule und haben dann festgestellt, hey, wir haben hier dasselbe Hobby, den BVB. Und irgendeiner von uns kam dann auf die Idee, einen Fanclub für Blinde und Sehbehinderte zu gründen, weil es gibt ja auch schon einen für Rollstuhlfahrer.
Das heißt, der Bedarf war natürlich in der eigenen Gruppe da. Ich kann mir vorstellen, man hat, wenn man so einen Fanclub dann erstmal gegründet hat, stellt man fest, das wollen noch viel mehr.
Der Zulauf hielt sich am Anfang noch sehr in Grenzen. Es war auch ein bisschen schwierig, das öffentlich zu machen, damit möglichst viele Menschen das mitbekommen. Aber mit Einführung der Blindenreportage hatte sich das Problem dann tatsächlich erledigt. Und da waren es schon teilweise zu viele und wir konnten keine mehr aufnehmen.
Wie viel waren das denn in etwa? Mittlerweile seid ihr ungefähr 40.
Wir sind 40 und hätten wir alle aufgenommen, die hätten aufgenommen werden können, wären wir also mit Sicherheit 60 Mitglieder.
Der ein oder andere gründet ja auch einen Fanclub, damit man gerade an Tickets rankommt. Gerade hier bei Borussia Dortmund, wo natürlich die Nachfrage auch immer entsprechend groß ist. Sortiert man da so ein bisschen aus, sage ich mal, dann zwischen denen, die wirklich Hardcore-Fans sind und die anderen, die einfach nur mal an eine Karte rankommen wollen?
Ja, Auf jeden Fall. Wenn wir Mitglieder aufnehmen, dann sagen wir von Anfang an, wir sind kein Ticketlieferant. Wer nur Tickets haben möchte, der hat bei uns keinen Erfolg, wird nicht funktionieren.
Das heißt, es geht dann so ein bisschen nach Bauchgefühl oder verlässt man sich dann darauf, dass die, die wirklich nur Karten haben wollen, dann sagen, okay, dann bleibt unter euch?
Ja, man merkt das ja. Die Leute, die wirklich Interesse haben für die anderen Mitglieder, die kommen dann auch zu Fanclub-Treffen, die engagieren sich dann mehr oder weniger. Und die Leute, die nur Tickets haben wollen, sind meistens die Ersten, die bestellen. Aber ansonsten kriegt man von denen nichts mit.
Gibt es da eigentlich so eine Art Aufnahmeritual, so Vereinslied singen oder irgendwas? Oder einfach nur die Lokalrunde?
Nee, ich bin gerade überlegen, hatten wir eigentlich mal eins? Nein, wir haben keine, aber gute Idee. Ich mache mir mal drüber Gedanken.
Der Jürgen ist ein bisschen später dazu gekommen, zu diesem Fanclub Blind Date und das als Sehender. Wie kam denn da so die Idee, dass man sagt, ich mache da mit?
Ja, ich war immer schon so ein bisschen mit Menschen mit Behinderung unterwegs. Ich habe auch lange Zeit einen Rollstuhlfahrer begleitet bei den Heimspielen und teilweise auch bei den Auswärtsspielen. Und so kam der Kontakt zum damaligen ersten Vorsitzenden Stefan Wewe zustande, den ich bei BBAG-Tagungen kennengelernt habe. Und ich hatte irgendwie mitgekriegt, der leitete zu dem Zeitpunkt auch diesen Fanclub Blind Date. Und ich dachte, ist doch ganz schön, wenn ich da auch so ein bisschen mithelfen könnte und Mitglied werden könnte. Und deswegen habe ich ihn angesprochen. Bin dann vor über 10 Jahren zur ersten Versammlung hingegangen für mich. Das war im August 2011. Ja, das gefiel mir ganz gut. Es war ein kleiner, überschaubarer Fanclub. Deswegen bin ich da am gleichen Abend noch Mitglied geworden.
Und dauerhaft hängen geblieben und mittlerweile auch selber zweiter Vorsitzender.
Das passierte, glaube ich, noch im gleichen Jahr. Ich kann auch direkt sagen, da habe ich dann auch meine zukünftige Frau kennengelernt. Das war eigentlich auch gar nicht so geplant, aber das plant man ja in der Regel auch nicht unbedingt. Aber wir haben auch direkt am ersten Treffen, wie ich da war, schon direkt die Auswärtsfahrt bei Arsenal London gebucht, sind direkt zur Bahn gefahren mit mehreren Leuten, haben die Tickets direkt gekauft und alles organisiert. Und gut, dann habe ich in London auch meine zukünftige Frau kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, das hat sich dann alles so ergeben.
Und mittlerweile ist der Fanclub Blind Date so eine Familienangelegenheit.
Ja, wir beide leiten den zusammen als erster und zweiter Vorsitzender und kriegen natürlich auch Unterstützung von anderen Mitgliedern, aber es bleibt schon viel auf unseren Schultern hängen, es macht auch Spaß und wir sind mittlerweile auch Mitglied im Fanrat bei Borussia schon seit 2015 und ja, da hat man halt den direkten Kontakt zu Borussia, man trifft sich einmal im Monat mit den Verantwortlichen beim BVB, den Fanbeauftragten. Und der Fanrat ist halt das Bindeglied zwischen den Fans und dem Verein. Und da sind wir ganz froh und glücklich, dass wir da auch entsprechend mitwirken können.
Der Fanrat hat aber keine Entscheidungskompetenz, sondern darf ihn wirklich nur beraten.
Genau so ist es. Also das ist ganz bewusst in unserem Leitbild, was wir auch gemeinsam festgelegt haben, mit den anderen Fanratmitgliedern festgehalten. Wir sind kein Entscheidungsgremium, aber wir können halt bei der Beratung zusammen mit den Fanbeauftragten, die leiten auch die entsprechenden monatlichen Sitzungen, können wir halt Vorschläge machen. Unsere Meinung wird gefragt, da werden Workshops durchgeführt. Also wir versuchen das schon aus Sicht der Fans doch entsprechend mitzugestalten.
Und irgendwann ist man so mit dem Aki Watzke dann per Du?
Also auf jeden Fall mit dem Carsten Kramer. Das ist unser Hauptansprechpartner. Das ist auch der Geschäftsführer, mit dem wir am meisten zu tun haben. Es hat ja auch vieles mit Ticketing zu tun, mit Merchandising, wo er ja für verantwortlich ist. Und da haben wir einen ganz guten Draht.
Was hat denn der große Rest der Fans dem Fanrat zu verdanken? Gibt da so ein konkretes Beispiel?
Ja, also vor allem jetzt in der Pandemie. Also da kamen ja vollkommen neue Felder auf für Borussia. Also allein, wenn es schon um die beschränkten Zuschauerzahlen ging, wer darf ins Stadion, wer darf nicht und welche Regularien findet man da, wie findet man ein gerechtes Verteilungsverhalten. Aber da haben wir entsprechende Vorschläge eingebracht und die zumindest zum Teil dann auch von Borussia umgesetzt wurden.
Daniela, Mitglieder sind das so ungefähr runde 40. Es gibt aber auch ein Ehrenmitglied.
Also wir haben insgesamt 5 Ehrenmitglieder. Dazu gehören unsere Blindenreporter, die von Anfang an, ich glaube einer, hat noch nie eine Pause gehabt. Der hat alle Spiele für uns reportiert, seit 2005.
Den mögt ihr immer noch hören?
Ja, unbedingt. Man hat ja den Vergleich aus anderen Stadien, dann hört man die sehr gerne. Ein Ehrenmitglied ist unsere ehemalige Nummer 4, Nevin Subotic. Dann haben wir noch zwei Damen als Ehrenmitglieder, die machen in Dortmund die Borsigplatz-Verführungen.
Was ist das denn?
Führungen am Borsigplatz, die alten Standorte vom Borussia, sei es der alte Schuhmacher, dort ist ja auch die Dreifaltigkeitskirche und da haben sie sich eine Route rausgesucht, ja, die Wiege des BVB sozusagen.
Also die laufen dann nicht nur im Kreis wie dann der Bus mit der Schale irgendwann?
Nee, die gehen da alte Gaststätten ab und zeigen, wo damals alles gewesen ist.
Und der Nevin Subotic, wie kam das zustande?
Nevin Subotic war damals bei unserem 10-jährigen Jubiläum Gast bei uns. Und also wir spenden jährlich für einen guten Zweck, haben damals mit der Nevin Subotic Stiftung angefangen. In dem Rahmen haben wir uns auch engagiert in seiner Schreibwerkstatt von seiner Stiftung. Und irgendwie, ja, Nevin war immer ein toller Typ, fanden wir, immer auf dem Boden geblieben. Und dann haben wir einfach mal beschlossen, dass es doch ganz nett wäre, wenn er Ehrenmitglied bei uns ist.
Jetzt führt man momentan kein Interview ohne das Stichwort Corona. Wie hat die Pandemie denn das Vereinsleben bei Blind Date beeinflusst?
Ziemlich heftig. Also wir haben ja auch einige auswärtige Mitglieder. Also eines unserer Mitglieder kommt auch aus Stuttgart und die haben wir jetzt zum Beispiel 2 Jahre gar nicht mehr gesehen. Ja, viele Leute haben wir einfach lange nicht gesehen. Es ist nur eine kleine Truppe, die sich im Moment trifft.
Wie hält man da so ein bisschen diese kleine Truppe A bei Laune und B überhaupt aufrecht?
Gut, wir haben am Anfang angefangen, wie es ja viele Vereine gemacht haben, sogar mit Zooms-Meetings, also wie es gar nicht anders ging. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Man hat ja auch jetzt nicht unbedingt dann auch die Stadionerlebnisse gehabt, dass man besonders viel zu besprechen hat, wie es üblich ist über das letzte Spiel. Wir brauchten einen neuen Kassenwart, da haben wir Gott sei Dank auch ein Mitglied gefunden, was das sogar sehr gerne machen möchte. Also es gibt immer Themen, die zu besprechen sind, auch außerhalb des Fußballs.
Wenn es irgendwo nach auswärts hingeht, dann geht es aber nicht nur um die 90 Minuten bei euch.
Wir machen es in der Regel so, dass wir häufig sogar 3 Tage fahren und dann auch möglichst viel versuchen zu erkunden von Landschaft und Leuten. Ich nenne mal als Beispiel die Fahrt nach Monaco, die mit einer der schönsten Fahrten war, wo wir dann natürlich im Umland von Nizza gewohnt haben, da ein Künstlerdorf besucht haben in den Bergen, natürlich auch Monaco uns angeschaut haben, Nizza, aber es sind ganz tolle Erlebnisse. Und also in Monaco hatten wir ein ganz tolles Erlebnis, weil wir am Hafen direkt in dem Café zu Mittag gegessen haben und wir wollten dann zahlen. Die Bedienung erzählt uns was auf Französisch, was wir gar nicht so verstanden haben, aber wir haben es dann doch begriffen. Also ein Herr am Nachbartisch, der hat dann für uns sogar die gesamten Kosten übernommen und wir hörten dann von ihm, der sprach auch sehr gut Deutsch, dass er so schockiert war über die Erlebnisse, die halt 2 Wochen vorher in Dortmund mit dem schlimmen Bombenanschlag passiert sind. Ja, das tat ihm so leid und deswegen hat er sich erwogen gefühlt, für uns halt Mittagessen und Getränke zu übernehmen. Wir haben ihm dann auch einen Fanclub-Schal geschenkt und das war noch ein tolles Gespräch, was wir da zum Abschluss hatten. Also das sind so tolle Erlebnisse, die man dann auch gerade auf diesen Auslandstouren erlebt.
Und die man Daniela momentan wahrscheinlich wahnsinnig vermisst.
Ja, unbedingt, aber was soll man machen? Wir machen das, was wir seit 2 Jahren machen, abwarten. Ne?
Euroleague, Champions League heißt immer auch so ein bisschen Ländervergleich. Gerade auch was Stadien angeht vielleicht, für Menschen mit Behinderungen. Gibt es da so wirklich Vergleiche, die man stellen kann?
Ja, wir vergleichen immer. Wir vergleichen ja auch immer mit unserem Heimstadion, inwieweit man da gut hinkommt und ob man auch innerhalb des Stadions zurechtkommt und vor allem auch den Service. Also ich persönlich achte da sehr drauf, wie hilfsbereit die Menschen dort sind. Und wenn es mir besonders gut gefällt, trage ich das auch im Borussia Dortmund heran, damit es dann möglicherweise auch bei uns genauso umgesetzt wird.
Wenn man da mal unter dem Stichwort Inklusion so ein bisschen über Europa schaut, wie inklusiv ist Deutschland da in Relation zu anderen Ländern?
Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich finde das immer total, auf der einen Seite natürlich faszinierend, auf der anderen Seite aber auch schade, wie weit andere Länder uns da voraus sind. Die sehen Blindenstock und schon sind mindestens 2 Leute da, die ihre Hilfe anbieten. Auch in Stadien im Übrigen. Also ist alles viel komplikationsloser als bei uns.
Thank you.
Ihr habt ganz bestimmt schon einmal von der Initiative Erinnerungstag des deutschen Fußballs gehört. Habt ihr nicht? Doch, ganz sicher. Denn jedes Jahr zu den Spieltagen um den 27. Januar herum wird mit vielen Aktionen in den Stadien und Vereinen an diejenigen gedacht, die unter der Nazi-Herrschaft ihr Leben verloren haben. Neben den Menschen jüdischen Glaubens waren dies auch Sinti und Roma, Homosexuelle oder auch Menschen mit Behinderungen. Letztgenannte Gruppe steht im Mittelpunkt der aktuellen Kampagne zum Erinnerungstag des deutschen Fußballs. Wir, die BBAG, arbeiten dazu mit der Initiative Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball zusammen. Heinz Schindler hat deren Sprecher Eberhard Schulz getroffen und erfahren, dass die Gründung der Initiative zwar in Dachau stattfand, die Anregung dazu aber aus Italien stammt.
2004 las ich in der Süddeutschen Zeitung im Sportteil ein Interview. Riccardo Pacifici, der junge jüdische Pressesprecher aus Rom, von der dortigen Gemeinde, hatte den italienischen Fußball dazu gebracht, dass um den 27. Januar, dieser Spieltag, eine Aktion stattfindet. In dieser Aktion sollte an die 8000 Holocaust-Opfer aus den italienischen Gemeinden gedacht werden. Und am Ende dieses Interviews sagte Riccardo Pacifici, ich würde mir so wünschen, dass wir nicht nur das in Italien machen, sondern dass es möglicherweise auch Interessenten gibt in Europa, die das ähnlich machen. Dieser letzte Satz hat sich bei mir festgesetzt und in der Zeit habe ich einen Brief formuliert. Darin wurde der DFB, die DFL und die vier großen Vereine mit ihren Managern angeschrieben, doch 2005 eine ähnliche Aktion wie in Italien zu machen, einen Erinnerungstag im deutschen Fußball.
Fiel das Ganze denn schon auf fruchtbaren Boden? Will heißen, war der Fußball dafür schon sensibilisiert?
Das wussten wir erstmal gar nicht. Was ganz verrückt war, dass also nicht nur aus der Versöhnungskirche so diese Initiative gekommen ist und dieser Brief dann von 40 Gottesdienstbesuchern unterschrieben wurde, sondern auch eine Fangruppierung aus München, nämlich die Löwenfans gegen rechts, hatten also auch dieses Interview gelesen und wie das Leben so spielt. Wir haben uns dann gefunden und zusammen diese ersten Aktionen zum Erinnerungstag im deutschen Fußball gemeinsam durchgeführt. Und es war sehr schwer, weil die Verbände und auch die großen Vereine gar nicht damit anfangen konnten, mit diesem Erinnerungstag im deutschen Fußball, weil sie auch gar nicht wussten oder nicht wissen wollten, dass die meisten dieser großen Vereine ihre jüdischen Spieler und Mitglieder und auch Präsidenten kurze Zeit nach 1933, nach der Machtübernahme der Nazis, ausgegrenzt haben, rausgeschmissen haben. Und das war der Anfang von den Leidenswegen dieser Menschen, die oftmals dann zum Beispiel in Auschwitz oder in Dachau geendet haben.
Diese Überzeugungsarbeit musste also erstmal bei den Vereinen und bei den Verbänden geleistet werden und danach an der Basis?
Es ist schon interessant, dass junge Menschen, junge Fans für diese Ungerechtigkeit, für dieses Versagen der Vereinsfamilie ein großes Empfinden haben, nämlich dass so etwas absolut nicht geht und ungerecht ist. Und es waren insbesondere die Fans aus den Kurven, die angefangen haben, sich um die ausgegrenzten Menschen nach denen zu suchen. Und sie mit großen Choreografien um den 27. Januar der Öffentlichkeit sie bekannt zu machen und auf dieses Unrecht, was man ihnen angetan hat, hingewiesen haben. Und so ist diese Dynamik dann aufgenommen worden, auch von den großen Verbänden der DFL und letztendlich auch dem DFB. Es wurde zu einer großen und selbstverständlichen Kampagne, dass der Erinnerungstag im deutschen Fußball erinnert an die Verbrechen des Nationalsozialismus, an die Leiden der Menschen. Auf der anderen Seite darauf hingewiesen wird, dass man aus der Geschichte zu lernen hat und heute wach sein muss, wenn Rassismus, Antisemitismus, Homophobie oder Antiziganismus in den Stadien und in der Gesellschaft wieder hoffärtig werden.
Welche Aktionen fallen dir so spontan ein, wenn du daran denkst, was alles in den Jahren auf die Beine gestellt worden ist?
Beispielsweise, wenn ich nach Münster schaue. Münster werden Vorträge gehalten, eingeladen zu Talkshows, die sich um die Geschichte des Fußballvereins Preußen-Münster ranken und die Zeit des Nationalsozialismus im Kern dieser Erzählungen haben, sodass die jungen Fans es kennenlernen, wie das damals war und wach werden, sehen, was heute um sie herum ist, sich möglicherweise auch gegen Menschen und Gruppen stellen, die Geflüchtete diskriminieren oder die Judenwitze machen oder andere gewaltvolle und bösartige Dinge. In anderen Städten gibt es ein Denkmal im Stadion, dann geht man dorthin. Es gibt beispielsweise auch Namenswände, wie bei Schalke 04. Ein weiteres Projekt, das also direkt auch aus der Versöhnungskirche kommt, ist, dass es bekannt ist, dass in Dachau Fußball gespielt wurde von den Häftlingen, dass beispielsweise auch Kurt Landauer, Otto Beer vom FC Bayern München dort im Lager waren. Und so kommen diese Fangruppen, wenn hier gespielt wird, und lassen sich zum Beispiel von dem Diakon der Kirche, Klaus Schulz oder Frank Schleicher, so eine Führung durch die KZ-Gedenkstätte vorschlagen. Dann gehen sie mit und hören spezialisiert ein Stück auf Fußball, was da passiert ist. Und dann gehen sie nach Hause und fragen sich, und wie war das bei uns?
Gerade für die jungen Leute werden die Jahre nach 1933, ich sag mal, immer theoretischer. Ist das für euch eine besondere Herausforderung?
Das ist erstmal richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es Menschen gibt, die verstehen, und zwar im Kopf wie in ihren Gefühlen, was dort an Unrecht getan worden ist und wie Menschen gelitten haben oder wie Menschen auch dort Widerstand geleistet haben, dann sind sie selbst erfüllt von diesem Geist und dann können sie junge Leute oder auch nicht junge Leute ansprechen. Es ist ja unglaublich, dass beispielsweise Fangruppierungen zu Stolpersteinen gehen, unter anderem um den 27. Januar auch, und die anfangen zu putzen. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass, auch wenn es ein unersetzlicher Verlust ist, dass die Zeitzeugen irgendwann nicht mehr da sein können, dass dieses Gedenken, dass diese empathische Verstehen, dass das weiterhin Menschen berührt, nicht nur Junge, aber insbesondere Jungen.
Dazu gehört auch, dass ihr jedes Jahr eine Gruppe so ein wenig in den Mittelpunkt stellt. In diesem Jahr sind das Menschen mit Behinderungen. Wie kam das dazu?
Es ist so, dass der 27. Januar und diese monströse Opferzahl jüdischer Menschen im Nationalsozialismus sehr präsent ist. Aber wir wissen, dass es viele Menschen gegeben hat, die in den Terrorzeiten der Nazi-Herrschaft ebenso Opfer geworden sind. Dazu gehörten zum Beispiel auch die Sinti und Roma. Dazu gehörten die Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Anderssein in den KZs gelandet sind. Und dass es wichtig ist, diese Menschen genauso wie unsere jüdischen Freundinnen und Freunde einen Gedenkort und eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das gehört sich so. Und aus diesem Grunde ist auch die Wahl zur 18. Kampagne des Erinnerungstags im deutschen Fußball auf die Menschen gefallen, die im Nationalsozialismus nicht in das Herrschaftsbild gepasst haben, weil sie Menschen mit Behinderung waren, mit geistigen, mit psychischen, mit körperlichen Behinderungen und die man ausgegrenzt hat, ausgemerzt hat, indem man sie in Gaskammern oder in Bussen, indem man diese Auspuffgase hineingeleitet hat, ermordet hat. Man hat sie aus den Heimen geholt, man hat sie aus den Familien geholt. Es ist unglaublich, was man sich da erlaubt hat mit Menschen wie du und ich.
Menschen mit Behinderungen, die sich für Fußball interessieren, engagieren, das ist halt auch das Arbeitsfeld der BBAG und dieses großen Netzwerkes, was die BBAG hat. Ihr habt auch ein großes Netzwerk und nun arbeitet ihr zusammen. Wer ging denn da auf wen zu?
Wenn du Menschen mit Behinderungen, wenn du denen nahe kommst und selbst hast du in der Familie nicht jemand, wo du das Tag für Tag erlebst, dann weißt du nicht so viel. Das, was du weißt, ist, dass der Sport, dass der Fußballsport Menschen mit Behinderungen sehr stark anzieht. Dass es zum Beispiel Fußballvereine gibt, die blinde Menschen kicken lassen bzw. das anbieten. Oder die Menschen, junge Kinder mit Down-Syndromen einfach einladen, um Sport zu betreiben. Ob das Fußball ist oder ein anderer Sport. Und aus diesem Grunde ist, als wir das gesagt haben, Menschen mit Behinderungen, wussten wir, dass wir uns mit anderen Menschen und Gruppierungen, die also ganz nah an Menschen mit Behinderungen dran sind, wenden müssen und sie gewinnen müssen für diese Kampagne.
Verrat uns eben noch zum Abschluss, welche Dynamik wünschst du dir von der aktuellen Kampagne und generell für eure Kampagne Nie wieder?
Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen und denen, die sich dafür auch besonders verantwortlich fühlen, zusammenarbeiten für eine Gesellschaft, in der die Würde jedes Menschen geachtet wird und auch verteidigt wird.
Damit endet unsere Sendung Baby AG, der Podcast. Danke fürs Zuhören, habt eine gute und vor allem gesunde Zeit. Aktuelle Infos findet ihr wie immer auf babyag-online.de.